Housing First Nürnberg, welche Idee steckt dahinter? Was ist Housing First Nürnberg?
Das Konzept stammt aus den USA, aus den 90er Jahren, letztes Jahrhundert, und hat einen ganz neuen Drive gebracht in die Wohnungslosenhilfe. Sonst war es immer so, dass die Menschen also ihre Probleme nacheinander bewältigen sollten, erstmal in Wohnungslosenasylen leben, später vielleicht in Wohngemeinschaften. Und wenn sich alles bewährt hat, alles gut läuft, dann konnten sie auch mal wieder eigene Wohnung kriegen und einen Job. Der Sam Zimbaris, der das entwickelt hat, hat es wirklich auf den Kopf gestellt, hat gesagt, die Leute sollen erstmal eine Wohnung kriegen. Wenn man vernünftig wohnt, dann kann man seine anderen Probleme auch vernünftig angehen. Das System hat sich ganz gut bewährt, hat sich auch sehr verbreitet, erst in den USA, inzwischen international. In Europa ist es in Finnland das Mittel der Wahl für die Hilfe für wohnungslose Menschen, auch dort sehr erfolgreich. Und in Deutschland gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Initiativen. Die in Nürnberg hier ist sehr neu, seit letzten August sind wir aktiv und freuen uns, dass wir die ersten Wohnungen vermitteln konnten und wollen das aufbauen. Das Besondere an dem Konzept ist nicht nur, dass man eben versucht, diesen Menschen direkte Wohnung zu vermitteln, sondern auch, dass sie hinterher eine zeitlich erstmal unbefristete Betreuung bekommen können. Dies ist freiwillig, aber wird im Regelfall sehr, sehr gut angenommen.
An wen richtet ihr euch eigentlich bei Housing First Nürnberg und wie viele Menschen sind das im Augenblick in Nürnberg überhaupt, die keine Wohnung haben?
So genaue Zahlen gibt es nicht. Es sind so wahrscheinlich ca. 1600 Menschen in Nürnberg, die entweder Notunterkünften wohnen, also die sogenannten Pensionen. Ich benutze das Wort nicht so gern, weil dann bei manchen Leuten der Eindruck entsteht, die haben da ein schönes Zimmer und kriegen früher Frühstück serviert. Das sind also sehr einfache Unterkünfte, meistens mit Mehrbettzimmern. Von den Leuten wohnen ein relativ kleiner Teil wirklich nur auf der Straße. Es gibt aber viele, die wechseln, manchmal in der Notunterkunft, manchmal auf der Straße, dann wieder bei irgendwelchen Bekannten unterkommen. Also insgesamt sind es so vielleicht zwischen 1500 und 1600 Leute, aber genaues weiß niemand.
Und das sind auch die Menschen, an die ihr euch richtet, die die Möglichkeit haben, über euch zu einer doch wieder endlich eigenen Wohnung zu kommen?
Also alle haben wir leider noch nicht untergebracht, aber tatsächlich sind alle Menschen, die diese Problematik haben, in einer Art und Weise erstmal Zielgruppe. Wir versuchen natürlich nach Dringlichkeit vorzugehen. Also jemand, der wirklich auf der Straße lebt oder in einer sehr prekären Situation ist, den versucht man schneller Wohnung zu vermitteln und ziehen ihn auch vor.
Was gar nicht so oft Thema ist, ist die Wohnungslosigkeit speziell von Frauen. Wie stark ist die denn und wie merkt ihr das jetzt auch bei eurer Arbeit?
Natürlich gibt es mehr wohnungslose Männer als Frauen, von den ganzen sozialen Problemen her. Aber es gibt bei Frauen eine sehr hohe verdeckte Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Die kommen halt bei irgendwelchen Bekannten unter, nicht immer unter schönen Umständen. Da werden durchaus auch mal sexuelle Dienstleistungen eingefordert, das ist gar nicht so selten. Sie haben es sehr schwer in den Notunterkünften, wenn die nicht geschlechtsspezifisch sind. Und auf der Straße ist es für Frauen natürlich noch mal extrem gefährlicher. Wobei wir ja auch schon von Frauen gehört haben, die gesagt haben, im Park irgendwo in einer dunklen Ecke fühlen sie sich sicherer als in der Notunterkunft. Also das ist erschreckend. Entsprechend haben wir auch zurzeit wesentlich mehr Frauen in den Wohnungen als Männer, die sich darum bemüht haben und denen wir auch weiterhelfen konnten, jetzt mal für den Moment mit der Wohnung. Die speziellen Probleme sind auch wenig im Blick der Öffentlichkeit, ganz klar. Was man nochmal in einem sehr interessanten Gespräch mit Fliederlich auch mitgekriegt haben, was wir vorher so nicht im Blick hatten, dass gerade auch transsexuelle Menschen da riesige Probleme haben. Für die ist ja nicht nur mehr die genderspezifische Unterbringung eine große Hilfe, weil sie da auch wieder nicht reinpassen. Ne? Also je nachdem, was da verlangt wird, ob Mann oder Frau. Und wenn man sich mal vorstellt, transsexuelle Männer, die in einer Notunterkunft mit lauter ziemlich wilden Typen sind, dass die es nicht leicht haben, das ist auch klar. Aber generell, also alle besonderen Gruppen mit besonderer sexueller Identifikation haben Probleme und Frauen generell, kann man einfach sagen, dass bei Frauen nochmal schwieriger wird, für Männer durchzukommen.
Wie kommt es überhaupt, dass Menschen auf der Straße leben müssen, keine eigene Wohnung haben, vielleicht in Notunterkünften, Notschlafstellen, ja eine Zeit lang sind, auch ausgefallen sind aus dem Wohnungsmarkt? Was sind da die Ursachen, was sind die Gründe dafür?
Also es ist natürlich sehr vielfältig. Es gibt Leute, die eine sehr bürgerliche Existenz hatten, vielleicht auch finanziell sehr gut dagestanden sind und durch irgendwelche Schicksalsschläge, Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen aus allem rausgefallen sind. Es gibt auch Menschen, die sehr früh alle Kontakte zum bürgerlichen Leben abgebrochen haben und immer so halb von Sozialleistungen, halb sonstige mit durchgeschlagen haben. Einer der Hauptgründe ist natürlich immer, wenn man schon mal eine Wohnung verloren hat durch eine finanzielle Krise, schlechten Schufa-Eintrag hat, verschuldet ist, kriegt man heutzutage auf dem Wohnungsmarkt fast nirgends mehr Chance. Also sie fliegen dann bei allen Bewerbungen, auch bei den Wohnungsbaugesellschaften, im Vorverfahren schon mal raus. Gerade wenn es eine Schufa-Auskunft ist mit Wohnungsverlust, Räumungsklage. Sehr viele Menschen haben natürlich auch psychische Probleme. Ich meine, eine psychische Erkrankung führt immer dazu oder sehr oft dazu, dass man auch finanzielle Probleme kriegt, vielleicht seine Ämterangelegenheit nicht korrekt erledigt, dann aus den Leistungen rausfällt. Was leider eine sehr große Gruppe ist, für die wir auch bei Housing First nichts tun können, das sind Menschen aus Osteuropa, hauptsächlich Rumänien, Bulgarien, die hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben. Dann können wir auch keine Miete gewährleisten für Vermieter. Da gibt es sehr viele auf der Straße. Wie viele es wirklich sind, das weiß wahrscheinlich niemand. Das ist ein Problem, das absolut ungelöst ist. Aber zumindest für die Leute, die hier im Hilfesystem dann drin sind oder die wir reinbringen können, das geht ja auch oft, wenn jemand also keinen Anspruch mehr hat auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, dann kann man das auch beantragen. Das machen wir dann auch für die Leute. Die kriegen wir dann rein. Und wir haben nur dann eine Chance, wenn wir Vermieter haben und Vermieterinnen natürlich, die bereit sind, uns sozusagen das Belegungsrecht zu geben. Über die normalen Kanäle haben sie keine Chance. Wir versuchen dann wirklich die rauszufinden, die sehr dringend Hilfe brauchen. Und das andere Prinzip von Housing First ist auch, dass die Wohnungen nicht genommen werden müssen. Man hat also auch das Recht, die abzulehnen. Und deswegen fällt man dann nicht auf den letzten Platz der Liste zurück oder sowas, sondern man sucht es bei der nächsten. Wir wollen ja, dass die Menschen langfristig in der Wohnung leben und dann muss die Wohnung auch zu ihnen passen.
Was bedeutet es überhaupt für Menschen, vielleicht auch gerade in schwierigen Lebenssituationen, ein sicheres, ein eigenes Zuhause zu haben?
Also für viele ist es mal eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Also in diesen Pensionen, Notunterkünften, da ist im Regelfall ganz schön was geboren, auch in der Nacht. Sind viele Leute mit sehr verschiedenen Problemen, die sich auf sehr verschiedene Art bemerkbar machen. Man kommt nicht zur Ruhe, man kann zum Beispiel dann auch eigentlich keine geregelte Arbeit mehr nachgehen im Normalfall, weil man es halt nicht schafft. Ja, öfters kommt man auch in Schwierigkeiten, also zum Beispiel Frauen, wenn es keine reinen Frauenunterkünfte sind, die haben oft auch Schwierigkeiten, dass die Männer dann ständig an ihre Tür rabbeln und sonst was. Und für viele Leute heißt das einfach, ich komme mal zur Ruhe. Ich habe eine Tür, die ich hinter mir zumachen kann, die ich zusperren kann. Es kommt niemand rein. Ich muss auch nicht früh raus oder sowas, sondern ich kann da bleiben, solange ich will. Und das führt erstmal zu einer Rückbesinnung vielleicht, wie man weitermachen könnte, was man sonst für Probleme hat.
Wie geht ihr da vor? Ihr habt versucht, mit Vermietern, Vermieterinnen ins Gespräch zu kommen. Ihr sucht Wohnungen, freie Wohnungen, die dann an wohnungslose Menschen vermittelt werden. Aber was ist das Besondere an Housing First? Wie geht ihr da vor?
Also wir versuchen eben Wohnungen zu finden, die aus dem normalen Vergabeverfahren dann rausgenommen werden. Das klappt auch zum Teil bei Wohnungsbaugesellschaften, aber auch bei privaten Vermietern. Und wir vereinbaren dann auch, dass wir Menschen vorschlagen. Wir schlagen aber nie mehrere vor, sondern immer nur eine Person. Wenn das mal nicht klappen sollte oder die Wohnung nicht haben wollen, dann die nächste, damit nicht wieder Konkurrenzsituation entsteht und die Menschen wieder frustriert sind, wenn dann 3 oder 5 sich bewerben würden für Wohnungen und dann eine ausgesucht wird, die anderen leer rauskommen. Die Menschen, die zu uns kommen, aus ganz verschiedenen Kanälen. Wir haben ja Projektpartnerschaft mit Mutra, Lilith, Straßenkreuz und Hängematte. Aus den Kanälen kriegt man natürlich viele, aber wir haben auch Leute, die sich selber bei uns melden, über Betreuer schon was gelaufen, natürlich auch über die Stadt, mit denen kooperieren wir da sehr gut. Wärmestube, also alle möglichen sozialen Einrichtungen.
Stoßt ihr denn bei der Suche nach Wohnungen, aber auch auf so gängige Vorurteile wie, dass ist jemand vielleicht verwahrlost, wenn jemand lange auf der Straße gelebt hat oder kann die Miete dann vielleicht doch nicht zahlen oder sowas?
Ganz klar, viele Menschen, die wollen das erstmal wissen, wenn sie sich überhaupt interessieren für das Projekt bei uns, wenn sie davon gehört haben. Wir haben dann ein paar Punkte, die wir dann als erstes klarlegen. Also die Menschen, die dann in die Wohnung kommen, die haben Anspruch auf Mietzahlung über Jobcenter oder Sozialamt. Machen wir dann auch eine Abtretungserklärung, dass das direkt überwiesen wird. Und das ist schon mal ein erster Faktor, der für viele Vermieter wichtig ist. Es gibt ja eigentlich keinen sichereren Mietzahler als jemand, der das Geld vom Jobcenter kriegt. Das Zweite ist auch, dass wir dafür sorgen, dass eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen wird. Das ist jetzt nicht so, dass das öfters beansprucht wird, aber es gibt einfach so ein Sicherheitsgefühl. Das kann ja auch als ganz in Anführungszeichen normalen Mieter passieren, dass man mal das Wasser überlaufen lässt oder sonst was passiert. Und das Dritte ist, dass wir einerseits die Menschen betreuen längerfristig, die in der Wohnung sind, uns auch in der ersten Zeit sehr regelmäßig treffen. Wenn es geht, auch in die Wohnung kommen. Das ist freiwillig und muss keiner reinlassen, aber in aller Regel ist das kein Problem. Aber auch Ansprechpartner für die Vermieterinnen und Vermieter sind. Auch, glaube ich, sehr gutes Argument für manche Menschen, wenn sie wissen, wenn es irgendwo einen Ärger gibt, dann können sie anrufen, dann gibt es jemanden, der sich sehr schnell drum kümmert.
Wie unterstützt ihr die Menschen bei der Wohnungssuche und wie kommt ihr überhaupt zu ihnen und wie schaut dann die Betreuung weiter aus?
Also die Menschen kommen meistens zu uns aktiv oder hat über Stellen vermittelt. Wir machen dann ein Erstgespräch und schauen, ob es überhaupt passt, ob das möglich ist, dass wir es ins Programm aufnehmen und haben dann eine kleine Warteliste, die zurzeit leider mal wieder voll ist. Braucht sich nicht wundern, wir wollen also keine riesige Warteliste haben, es macht ja keinen Sinn, wenn die Leute Monate und Jahre warten müssten. Dann sprechen wir mit ihnen und versuchen auch im Vorfeld zu klären, also zum Beispiel haben sie einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, sind sie krankenversichert, sind sie, falls es Wohnungen sind, mit Sozialbindung auf der Liste vom Wohnungsamt, dass sie Wohnberechtigungsschein haben und gibt es sonst Schwierigkeiten, die sie im Moment haben. Haben sie zum Beispiel ein P-Konto, also pendungsgeschütztes Konto, wenn dann Sozialleistungen kommen, dass die nicht gleich wieder gepfändet werden. Und ansonsten ist diese Betreuung von den Themen her sehr, sehr offen. Es kann alles sein, also von gesundheitlichen Fragen. Wir gehen auch mal mit jemandem zum Zahnarzt, mit der sich selber nicht traut. Wir begleiten sie bei Ämtergängen aller Art und vermitteln sie, aber was natürlich sehr wichtig ist, zu anderen Stellen, wenn es um Probleme geht, für die wir dann nicht mehr kompetent sind.
Du hast gerade gesagt, ihr seid voll, also im Augenblick habt ihr auch keine Wohnungen, die belegt werden können. Wie ist die Resonanz bisher eigentlich?
Also größer, als wir es gedacht haben. Die meisten Initiativen, die ich jetzt bundesweit schon kennengelernt habe, haben fast langsamer gestartet als wir. Wir haben jetzt also nach einem Dreivierteljahr jetzt 8, 9 Wohnungen besetzt und haben noch ein paar in der Pipeline, vor allem von der WBG, die uns dazu gesagt haben, uns noch was zu vermitteln. Haben jetzt Menschen, die bereit sind, eine Wohnung zu kaufen, die wir dann besetzen dürfen, eine kleine, sodass wir dann sehr schnell wahrscheinlich auf 10 oder so Wohnungen sind. Und dann müssen wir sowieso die Warteliste schließen, weil wir dann von unseren personalen Kapazitäten komplett am Ende sind. Sonst wird die Betreuung zu schlecht, ist nicht mehr gewährleistet, wenn wir einfach zu viele Leute aufnehmen ins Programm.
Aber es ist ja ein sehr erfolgreiches Konzept, ja auch schon in anderen Ländern, anderen Städten in Deutschland ja auch schon. Gibt es die zum Teil schon länger, Housing First-Initiativen? Ist da nicht der Gedanke auch, das auf jeden Fall auszuweiten?
Auf jeden Fall. Also wir werden auch versuchen, wir sind ja momentan mit Landesmitteln finanziert, im zweiten Jahr das nochmal aufzustocken, damit wir noch mehr Leute aufnehmen können. Es gibt aber auch bundesweit über den Bundesverband Housing First Bestrebungen, dass man mit der Bundesregierung irgendwann zu einer Regelfinanzierung kommt. Das wird natürlich die ganze Sache erleichtern. Momentan ist jede Initiative anders finanziert. Jeder versucht irgendwie Geld aufzutreiben, dass weitergeht. Da gibt es die fantastischsten Sachen von einer Galerie in Düsseldorf, in der Bilder verkauft werden, über ESF-Mittel, über kommunale Mittel oder jetzt wie in Bayern zurzeit über Landesmittel, über Spenden, das ist alles möglich. Aber wir bräuchten natürlich eine Regelfinanzierung, dann könnten wir das auch vergrößern und könnten es auch bedarfsgerecht ausweiten.
Ja, aber eigentlich solltet ihr ja offene Türen bei der Bundesregierung einrennen, denn die haben ja gesagt, die Wohnungslosigkeit, die wird es in Deutschland bald nicht mehr geben.
Also es ist tatsächlich so, dass Housing First eines der großen Themen ist momentan im Wohnungsbauministerium, was man tun könnte. Was natürlich dann konkret rüberkommt, ist eine andere Frage, weil da geht es natürlich auch um Geld.
Wie viel Hoffnung hast du da?
Ich denke, dass in den nächsten Jahren sowas wie eine Regelfinanzierung kommen wird. Ob die dann wirklich auskömmlich ist, wird sich zeigen oder ob sie gedeckelt ist. Was wir halt nicht hoffen, dass es wieder eine ganze Reihe von Pilotprojekten gibt, weil es eigentlich schon genügend nachgewiesen ist, dass das System wirkt und dass den Menschen davon profitieren. Zur Not machen wir halt wieder lauter Pilotprojekte, aber eigentlich ist es, sind wir über das Stadium raus. Aber momentan schaut es so schlecht nicht aus und wir hoffen halt jetzt auf die Beschlüsse jetzt im Wohnungsbauministerium. Die Wohnungsbauministerin war auch in Finnland, hat sich's angeguckt. Vielleicht wirkt es ja nach.
Bis 2030 soll die Wohnungslosigkeit in Deutschland nicht mehr existieren, oder ist das Versprechen?
Da müssen wir uns wohl alle sehr beeilen, ja, wenn wir das noch schaffen wollen. Es ist sicher nicht realistisch, das komplett abzuschaffen, aber wenn man es mal solide reduzieren würde und von diesen zum Teil wirklich menschenunwürdigen Unterkünften in Pensionen und so weiter wegkommen würde, dass viel mehr Menschen eine eigene Wohnung haben und nur noch die in mehr institutionalisierten Einrichtungen sind, die es auch wirklich brauchen und wollen, dann wäre schon mal viel geholfen.
Wenn jetzt hier jemand zuhört und eine Wohnung hat und die gerne auch an Housing First übergeben möchte, was ist dann zu tun?
Einfach Mail schreiben oder anrufen. Wenn es um Wohnungen geht, sind wir immer da. Zu jeder Tag- oder Nachtzeit, möchte ich fast sagen. Und würden uns natürlich über alle Angebote sehr freuen. Wir sind auch gern bereit, ausgiebig zu informieren, hinzukommen und das anzuschauen gemeinsam. Und auch natürlich unverbindlich, und ich verspreche auch, dass ich kein Interview im Radio Z machen werde, wo ich dann verrate, wer uns keine Wohnung gegeben hat.
Und wenn jetzt Menschen zuhören, die dringend auf der Suche nach einer eigenen Wohnung sind und im Augenblick keine haben, wie schaut es da aus?
Wir sind momentan eigentlich voll mit der Warteliste. Ich vertröste im Moment Menschen, die sich bei uns rühren, sag, ruft in ein, zwei Monaten nochmal an. Wenn es ein absoluter Notfall ist, wenn jemand wirklich auf der Straße ist, dann versuchen wir trotzdem kurzfristig was zu tun. Aber wir haben tatsächlich jetzt für ein, zwei, drei Wohnungen, die wir jetzt in nächster Zeit in Aussicht haben, eine ganze Reihe von Menschen, die alle großen Bedarf haben. Also was wir tun, ist Tropfen auf den heißen Stein, ist ganz klar.
Aber vielleicht wird es noch mehr.
Wir hoffen es.